Blue Screen, der Tech-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, um genau zu sagen zur Geburtstagsfolge von Blue Screen, eurem Tech-Podcast. Heute feiern wir unseren zweiten Geburtstag und sind auch zu zweit für euch am Start. Ich bin die Nadine, bei der Pegasus verantwortlich fürs Marketing und werde heute einfach mal ein Gespräch mit Alex, den ihr ja vom Podcast schon kennt, führen und ihm einfach mal so ein paar Fragen rund um das Thema IT bei KMU, also bei mittelständischen Unternehmen, fragen und mal schauen, was bei dem Gespräch rauskommt. Hi Alex.
Ja, hi Nadine. Ja, andere Location, ich bin es gar nicht gewohnt. Wir sind so draußen, also fast draußen, so halb draußen. Wir haben uns ja jetzt hier in einem Café in der Regensburger Altstadt getroffen für das Interview. Ich weiß nicht, hast du schon gesagt, dass das die Geburtstagsfolge ist? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Also falls du es noch nicht gesagt hast, ich habe gerade ehrlich gesagt nicht zugehört. Also auch wünsche ich mir uns allen Happy Birthday Blue Screen. Wir haben es geschafft, 2 Jahre. Wuhu!
Ja, tatsächlich habe ich das mit dem Geburtstag erwähnt, Alex, aber vielen Dank. Jetzt wissen die Zuschauer, wie mein Arbeitsalltag aussieht, dass mir einfach nicht zugehört wird. Das Problem des Marketings manchmal. Ja, wir sind in einem, da hat der Alex recht, wir haben uns heute in einem Café zusammengehockt, einfach weil wir mal ein bisschen was mit Atmosphäre machen wollten und weil wir so auch mit einem Kaffee und einer Limo schön auf den zweiten Geburtstag vom Podcast anstoßen wollen. Immerhin, 2 Jahre muss man mit dem Podcast erstmal schaffen. Wir haben jetzt, sind dann bei Episode über 50. Verzeiht mir, dass ich das jetzt nicht 100% im Kopf habe. Ja, ich finde das schon eine Leistung. Was ist denn dein Resümee von 2 Jahren Tech-Podcast, Alex?
Naja, also dafür, dass wir da eigentlich ja in der Corona-Zeit mit angefangen haben, um das ganze Portfolio rund um digitale Medien neben den Webcasts einfach ein bisschen besser abzurunden, muss ich sagen, so nach 2 Jahren und einigen Umbauarbeiten, die wir jetzt auch in den letzten Monaten reingesteckt haben, auf jeden Fall sehr positiv. Der Podcast ist tatsächlich das Medium der Pegasus, was am häufigsten tatsächlich konsumiert wird, was auch die größte Reichweite hat. Also witzigerweise, wir haben viel, viel, viel mehr Content auf YouTube zum Beispiel, was die Webinare angeht. Aber da haben wir halt wieder das Problem, da musst du halt aktiv an deinem Rechner sitzen. Du musst da zugucken und zuhören. Und wenn du kein YouTube Premium Abo hast, kannst du es halt auch nicht unterwegs anhören. Du kannst also schon irgendwie, du musst halt dann dein Handy entsperrt lassen. Aber das sind halt alles so Hürden. Und wenn ich mich heute irgendwie informieren möchte, dann nutze ich persönlich halt häufig die Situation, wenn ich im Auto bin oder irgendwie beim Sport oder einfach draußen. Auch beim Kochen zum Beispiel, dass ich halt dann immer irgendwie einen Stecker im Ohr habe und halt dann Podcasts anhören kann. Und da ist es natürlich einfach fantastisch, weil ich erreiche die Leute da, wo sie halt jetzt gerade eben nicht aktiv einen Bildschirm brauchen.
Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, dass das ein ganz vorteilhafter Faktor ist für den Podcast einfach, dass du das nebenbei auch konsumieren kannst. Du kannst es beim Spazierengehen hören, beim Autofahren oder bei jeglichen Aktivitäten. Von unserer Seite aus, ich meine, ich war jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Mal mittlerweile im Podcast selber aktiv beteiligt und muss sagen, das ist auch ein Medium, das irgendwie Spaß macht, tatsächlich. Also das wäre so mein Resümee. Und man kann relativ viel Wissen auch vermitteln und verpacken. Und was ich auch wirklich teilweise dann von Vorteil finde, ist der Kontakt, den man zu den Kunden hat und zu Partnern, dass man sich da einfach austauscht und dass man da auch die Leute dran teilhaben lassen kann. Wie funktioniert so eine Zusammenarbeit? Was sind die Themen? Also du bist ja schon seit 20 Jahren in der IT tätig. 20 Jahre sind eine lange Zeit. Ich würde mal sagen, für die normale Welt, da passiert ja immer sehr viel, sehr schnell. Für dich jetzt in den 20 Jahren, was würdest du denn als die, ja, sagen wir mal, die 3 prägnantesten großen Entwicklungen betrachten, die diese 20 Jahre so im IT-Bereich mit sich gebracht haben?
Ja, das stimmt. Da ist viel passiert in der Zeit. Ich bin da nach der Dotcom-Pleite leider erst reingewachsen in das Thema. Ich habe ja vorher eine ganz andere Ausbildung gemacht, habe auch einen anderen Job gemacht vorher und bin dann erst 2003 aus der zweiten Ausbildung eben raus und dann ins Berufsleben rein. Und damals war halt einfach die Situation noch eine komplett andere. Also so ein paar Kleinigkeiten, was ist anders damals zu heute? Die CT war ein Buch, muss man mal sagen. Also die Ausgabenstärke, die Seitenzahl war halt viel dicker. Und da war auch der Stellenmarkt zum Beispiel noch drin. Das war halt damals einfach eine andere Zeit. Wir haben in der Schule mit Windows 2000 gearbeitet und gelernt. Wir haben uns dann auch noch unsere PCs da irgendwie selbst zusammengeschraubt. Das waren dann halt auch irgendwie nichts Besonderes. Pentium, weiß ich nicht mehr, welche Ausführung mit ein bisschen Arbeitsspeicher drin. selber privat hast du dann Windows XP benutzt. Ja, beliebtestes Thema damals im Privaten war halt dann Windows XP mit einem Winamp drauf, um irgendwie Musik zu hören, die man sich vorher irgendwo geklaut hatte aus dem Internet mit irgendwelchen Downloadern. Gab's ja auch diverseste. Und woran ich mich da vor allem erinnern kann, ist, wir haben damals noch illegalerweise DVDs und CDs getauscht in der Klasse. Das war halt wirklich irre. Also da gingen CD-Spindeln und Taschen jede Woche halt hin und her. Das sind halt alles ganz andere Zeiten gewesen. Also On-Demand gab es damals nicht. Es gab keine Streaming-Dienste. Es gab kaum Internet. Also ISDN war so der Standard in der Schule, 56K-Modems noch. Und wenn dann jemand mal DSL hatte, dann war das halt derjenige, der halt auch die meiste Zeit irgendwie Content gesaugt hat, um den dann irgendwo zu verteilen in der Klasse. Und da ist halt im Vergleich, in der Retrospektive zu heute, da ist halt so unglaublich viel passiert. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Also ich hätte mir als Jugendlicher oder als Kind gewünscht, dass die Verfügbarkeit von Medien, wie wir sie heute haben, mit Netflix und Co., das wäre es halt einfach gewesen. Wir mussten halt immer in die Videothek radeln und uns dann da was ausleihen und dann hat man es angespielt und dann war es irgendwie Mist, aber jetzt hat man da schon irgendwie Betrag XY dafür bezahlt. Dann guckt man sich's halt an. Und das Gleiche ist halt auch einfach mit Videospielen und Co. Du bist halt einfach drauf ausgeliefert gewesen, dass das irgendwie taugt und wenn nicht, hast halt Pech gehabt. Also es gab halt auch nicht die Möglichkeit zur Recherche. Google war so gerade in den Anfangsphasen, wenn du irgendwie einen Review wolltest für ein Spiel, musstest du dir halt die PC Games kaufen zum Beispiel oder die GameStar und dich halt darauf verlassen, was die halt geschrieben haben. Und ja, also im Vergleich zu vor 20 Jahren, die Verfügbarkeit ist wesentlich höher geworden. Natürlich die Anbindung, die Geräte, es ist alles schneller geworden. Das Rad dreht sich halt immer schneller von dem, was wir halt heute einfach haben. Und es ist aber auch nicht schlecht, muss ich sagen. Also viele Dinge, die heute da sind, finde ich persönlich halt schon cool und begrüßenswert. Wobei das natürlich jetzt auch, wie alles, wenn der Mensch irgendwie dran ist, überhand nimmt. Also die Nutzung von Medien, da brauchen wir, glaube ich, heute nicht drüber diskutieren. Das ist Wahnsinn. Also ich meine, ich freue mich, dass ihr jetzt gerade den Podcast hört auf Spotify, Apple, wo auch immer ihr uns halt hört. Aber die Mediennutzung und gerade die Social-Media-Nutzung, die hat halt in den letzten Jahren halt leider auch komplett überhand genommen.
Ja, während du das so erzählt hast, so ein bisschen habe ich Revue passieren lassen, was so in meinem Mikrokosmos, ich bin ja noch nicht so lange im Bereich IT auch unterwegs, in meinem Mikrokosmos früher, Schleichwerbung glaube ich ist es nicht mehr, war AOL, so gibt's nicht mehr, dieses Geräusch, wenn man sich dann eingewählt hat und dann auch die Tatsache, dass die ganze Familie in der Zeit überhaupt nicht telefonieren konnte, weil man ja über das Modem das Internet laufen lässt, diese kastenartigen Geräte, ja, Smartphone brauchen wir gar nicht drüber reden, also was man da früher vielleicht noch für Handys hatte und so. Was den beruflichen Kontext angeht oder auch vielleicht wirklich so unternehmenstechnisch, da bin ich das erste Mal so ein bisschen mit Sachen konfrontiert worden, wenn man sich so Gedanken darüber macht, wie groß früher Arbeitsspeicher waren. Also was für Riesengeräte, Räume, wie auch immer man tatsächlich brauchte, um vielleicht 256 MB irgendwo zu speichern, was ein Terabyte früher war. Und wie sich das so entwickelt hat, wie viel kleiner alles ist, auf wie viel weniger Platz du so viel konsumieren kannst. Das waren so Sachen irgendwie, die so mich auch im Privaten natürlich dann tangieren, weil mittlerweile kriegst du ja schon auf einem kleinen USB-Stick einen Terabyte. Das ist ja irre. Ja, dafür hast du früher auch hunderttausende Euro gezahlt für eine Firma, um so einen Speicherplatz zu kriegen. Jetzt ist es natürlich das, was privat einen betrifft oder was einem so im eigenen Umfeld, aber jetzt auch gerade für Unternehmen, auch im Mittelstand, denke ich mir, dass die Herausforderungen ja noch eine ganz andere sind. Die arbeiten mit einem ganz anderen Datenvolumen, die müssen ganz andere Reichweiten abdecken, ganz anders Leute bündeln, ja, als was das Personal betrifft und die Connections. Was sind denn so in deiner Zeit Sachen gewesen, die dir da so begegnet sind, was so mittelständische Unternehmen da auch tatsächlich vor große Herausforderungen gestellt haben? Also so richtig prägnante Sachen, die da so waren, wo man sagt, da hat es so richtig einen Umschwung gegeben.
Naja, also ich bin ja nach der Ausbildung in eine Autohauskette gewechselt und da hat man es noch richtig gesehen, wie IT oder EDV, man glaubt, da kann man noch gar nicht von IT sprechen, früher funktioniert hat, weil bei den Autohäusern war es halt wie in vielen anderen Firmen so, die hatten halt einen Großrechner, ja, von Nixdorf, der stand dann irgendwo im stillen Kämmerlein und davon gingen ganz viele Terminal-Anschlüsse. Die sehen so ein bisschen aus wie so eine TAE-Dose vom Telefon, gingen dann zu den Arbeitsplätzen. Das heißt, die Leute haben hauptsächlich eigentlich ihren Job auf einem Großrechner, auf einem, ja, ich will jetzt nicht sagen, einem Mainframe gemacht. Und irgendwann hat sich das halt gedreht, weil halt Mainframe-Technologie, Großrechner-Technologie ist teuer. Und die verschiedenen Softwarehersteller, natürlich vor allem Microsoft, haben dann halt immer mehr sich in Richtung Desktop-Computing entwickelt. Und bei dem Autohaus, wo ich damals angefangen habe, sah man noch diese alten Terminal-Anschlüsse. Es gab aber schon Windows XP. auf den Arbeitsplätzen, im Serverbereich Windows NT, und das war halt alles aber auch auf physikalischer Hardware installiert. Also es gab dann halt einige Blechserver. Und ja, je mehr man halt dann dazu gestopft hat und je mehr man auch vielleicht dann das Thema höhere Verfügbarkeiten einfach im Kopf bekommen hat, umso höher wurde natürlich dann auch die Dichte von Serversystemen in den jeweiligen Räumlichkeiten, die man dafür gehabt hat. Es gibt aber auch heute immer noch die Situation, dass halt Firmen einfach irgendwo so einen Tower-Server irgendwo unterm Schreibtisch stehen haben, und das ist halt dann der Zentralrechner für alles, für Dateiablage und so weiter. Das ist so dieser Small Business Server von Microsoft, der ja auch in dieser Zeit eine relativ beliebte Lösung war, weil halt Exchange und Co. alles da schon mit drin war. Ja, irgendwann haben wir dann halt einfach den Impact gehabt, dass wir immer mehr Richtung Desktop-Computing gegangen sind. Es wurden immer mehr Server, es wurde immer mehr Technik und es wurde halt auch damals immer mehr auch auf das Thema Verfügbarkeit, zumindest bei uns, geachtet. Und dann stand man halt einfach irgendwann vor der Herausforderung, Brandschutz, Hochverfügbarkeit, Klimatisierung und so weiter, was du halt einfach brauchst, um den Betrieb aufrecht zu erhalten und gewährleisten zu können. Wie ich da angefangen habe, waren wir damals zu, knapp 70 Mitarbeiter. Als ich dann gegangen bin, 2017, waren wir schon über 500 an insgesamt 4 Standorten. Da ist dann halt ein richtiges Rechenzentrum entstanden. Mit allem, was man halt so braucht im Rechenzentrumsbereich. In der Zeit hat sich dann aber da auch das Rad wieder gedreht. War jetzt vorher der Weg von Terminal-Applikation zu den Desktops gegangen, hat sich dann eigentlich wieder ein Stückchen zurückentwickelt. Und den Trend, den sehen wir ja im Prinzip heute nach wie vor. Wir haben dann immer mehr einfach zur zentralen Verwaltbarkeit und Administration dieser Systeme in Richtung Terminal-Server entwickelt. Microsoft Terminal-Server mit Citrix zum Beispiel. Dann hatten wir auf einmal wieder zentral gehostete Applikationen und die Leute haben einfach über einen Agent oder einen Client auf diese Applikation zugegriffen. Hat sich dann auch wieder ein Stückchen von dem weg entwickelt und ist dann logischerweise den nächsten Schritt gegangen, weil die Anbindungen, die Internetverfügbarkeit ist im Laufe der Jahre einfach immer besser geworden. Glasfaseranbindungen waren auf einmal da. Und dann ging der Weg eigentlich raus aus dem eigenen Raum, weg von diesen Terminal Services hin zu Browser-Applikationen. Und das ist eigentlich der Trend, den wir ja heute auch nach wie vor sehen können, wenn man mal guckt. Mittlerweile, es gibt so viele Lösungen einfach, die in der Cloud laufen. Ich habe eigentlich keinen wirklichen Need, wenn ich nicht jetzt aus Datenschutz oder Compliance-Gründen sagt, die Daten dürfen nicht irgendwo außerhalb meiner eigenen vier Wände gehen, dass ich eben nicht eine Cloud-Anwendung benutze. Also es ist fast alles cloudifiziert. Das kennst du selber aus dem Marketingbereich. Also diese Creative Suite von Adobe, die halt zur lokalen Installation gewesen ist, das ist mittlerweile seit Jahren die Creative Cloud. Ja, und also im Prinzip, wir haben uns jetzt eigentlich von dem relativ kurzen Zeitspanne Desktop-Computing, das waren so gefühlte 10 Jahre, einfach wieder zurück zu Terminal entwickelt, aber eigentlich Terminal halt in der Cloud. Und heute ist es ja tatsächlich so, ich habe ja gar nicht mehr die Notwendigkeit, überhaupt ein Desktop-Betriebssystem zu haben. Ich kann zum Beispiel mit einem Cloud-PC von Microsoft oder auch mit virtueller Hardware, mit Desktop-Virtualisierung in einem Rechenzentrum zum Beispiel jetzt ja auch bei uns, einfach mein komplettes Betriebssystem im Browser haben. Ich bin nicht gezwungen, irgendwie jetzt heute noch mir irgendeinen Rechner zu kaufen. Ich kann mit dem iPad arbeiten. Ich mache das selber auch häufig. Ich nehme einfach mein iPhone. Wenn ich irgendwie mal kurz administrativ was tun muss, weil ich gerade unterwegs bin, habe ich nur mein iPhone zur Hand, verbinde ich mich auf meinen Cloud-PC, der ist in einer sicheren Umgebung und tue da das, was ich halt gerade tun muss. Und also im Prinzip, es geht immer mehr einfach zentralisiert in öffentliche Rechenzentren. Und das ist so, glaube ich, der größte Impact, den wir halt da einfach haben.
Ja, also sehe ich auch so. Also dieses Cloud-Thema wird immer größer, muss man natürlich hart differenzieren. Also immer auch darauf achten, wo sind die Sachen genau gehostet. Es geht um Themen wie Datenschutz und Ähnliches. Da hat man aber sehr viel Auswahlmöglichkeiten mittlerweile. Also es gibt ja wirklich Clouds, die irgendwo liegen, wo ich wenig Einfluss drauf habe. Aber es gibt schon auch, vor allem auch im deutschen Raum und Ähnlichem, gibt es natürlich Clouds, wo man drauf achten kann. Ist sicherlich ein riesengroßer Vorteil, auch glaube ich, in der Verarbeitung von Daten und in dem Ganzen. Im Zuge dessen, also wenn man jetzt auch sagt, man redet von Virtualisierung, auch von Arbeitsplätzen und Ähnlichem, mein großes Thema, was natürlich, kommen wir nicht dran vorbei, durch die Pandemie stark beschleunigt wurde, ist das Thema Homeoffice, hybrides Arbeiten und dergleichen. Da hat es natürlich nochmal eine ganz krasse Bewegung gegeben in den letzten Jahren. Auch da, diese Entwicklung dahin, würde ich sagen, war sicherlich ein ziemlich großer Sprung für viele Unternehmen, dass man da sehr stark drauf achten musste, sehr umstrukturieren musste. Und da würde ich aber schon sagen, habt ihr das ja für die Firma selber machen müssen sicherlich und auch sicherlich da im Unternehmen betreut, so eine Hürde zu nehmen, wie hoch ist die Sprunghöhe? Ich gucke in verständnislose Augen, weil meine Frage nicht verstanden wurde. Ich versuche sie umzuformulieren. Also wie umfangreich, wie aufwendig und wie, ja, wie defizil ist das, wenn man da so stark umdenken muss und so umstrukturieren muss? Weil das hat ja sicherlich sowohl technische als auch strukturelle Auswirkungen, wo ich Sachen ändern muss, dass es funktioniert. Wie stark war diese Hürde, die da genommen werden musste?
Naja, also rein technologisch ist die Hürde nicht vorhanden, ehrlich gesagt. Also klar, du hast irgendwo Systeme vorher im Haus und jetzt willst du die in der Cloud betreiben. Sprich, wir reden irgendwo natürlich über eine Datenmigration, sei es jetzt bei E-Mails Richtung Exchange, Exchange Online. Gibt es aber Lösungen dafür. Je nachdem, wie viele Daten da drin sind in dem Unternehmen, bin ich da aber, wenn ich es wirklich mit der Brechstange durchziehen will, innerhalb von 2 Wochen in der Cloud. So, dann sind die Daten da und Thema ist erledigt. Die Möglichkeiten, irgendwo eine Anbindung an die lokale Umgebung zu machen, die sind alle da. Also das ist eigentlich keine wirkliche Hürde, was die Technologie angeht. Auch die Verteilung der Office-Applikationen von Teams, von OneDrive, diese ganzen Sachen, das ist relativ simpel und relativ einfacher Aufwand auch, der da betrieben werden muss. Aber, und das ist, glaube ich, das größere Thema, du musst auf der einen Seite die Mitarbeiter mitnehmen. Und da sehe ich eigentlich das größte Problem, weil wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwo ein mittelständisches Unternehmen mit 50 oder 100 Menschen, die da arbeiten, dann sind die das ja gewohnt, dass sie halt morgens sich irgendwie mit, keine Ahnung, Max Mustermann, GmbH, Benutzername A.Karls und irgendeinem Kennwort anmelden. Und je nachdem, wie ich das jetzt umstrukturiere, vielleicht gehe ich ja auch mit der Desktop-Anbindung direkt raus in die Cloud. Das heißt, ich melde mich gar nicht mehr bei meinem lokalen AD, sondern beim Azure Active Directory an. Dann ändert sich allein schon bei der Anmeldung was. Es ändert sich was, wo sind meine Daten? Ja, die waren vorher auf Laufwerk P wie Public und jetzt auf einmal sind sie halt im SharePoint oder auf OneDrive. Was lege ich wohin? Wie funktionieren diese ganzen Applikationen? Da müssen wir halt tatsächlich die Leute mitnehmen. Und dieses ganze System steht und fällt halt einfach mit der Akzeptanz der Leute. Und ich erlebe das immer wieder, auch in den Schulungen. Es gibt Berührungsängste. Ja, ich sage immer dazu, du kannst nichts kaputt machen, probier es einfach mal aus. Ich richte dann auch den Kunden, wo ich die Schulung mache, eine Sandbox-Umgebung ein. Heißt dann immer Sandkasten. Spiel da drin rum, probier aus, was da geht und was da nicht geht. Und das ist halt wirklich die größte Hürde, die ich da tatsächlich sehe. Die andere Seite ist Datenschutz und Compliance. Auch da muss man sich mit beschäftigen. Das ist aber dann eher eine Sache für den Datenschutzbeauftragten in Kombination oder Rücksprache mit uns, dass man sagt, okay, welche Daten dürfen denn überhaupt in die Cloud? Ist das datenschutztechnisch und vor allem betriebsratmäßig auch alles abgesegnet? Weil viele Firmen haben natürlich in der Pandemie einfach gesagt, machen wir jetzt. Ja, hier Teams, hurra und mach einfach mal. Aber das Problem ist, da hätte halt eigentlich der Betriebsrat mitreden müssen, bevor die Lösung in Betrieb genommen wird. Und bin mir sicher, in den vielen Unternehmen, die wir halt so haben in Deutschland, ist das nach wie vor nicht geregelt, sondern das wurde halt einfach eingeführt während Corona und dann seitdem ist es halt da. Aber da muss man halt einfach gucken, dass das halt ja auch juristisch und ja compliance-technisch alles auf einem sauberen Weg ist. Und ja, natürlich auch das Dauerthema Microsoft zum Beispiel, der böse US-Konzern. Ja, auch da muss man natürlich immer wieder gerade die Geschäftsführer, aber auch die Admins mal abholen und sagen, wir können das Ganze datenschutzkonform betreiben. Wir können in Deutschland die Daten halten und wir können ansonsten die Sachen abschalten, die halt in Richtung Amerika funken. Wobei, da hat sich ja jetzt Gott sei Dank endlich die Europäische Kommission zusammen mit den Amerikanern auf einen Konsens geeinigt. Das heißt, jetzt gerade im Moment ist die Übertragung in die USA wieder okay. Ich bin mir aber sicher, der Herr Schrems hat schon wieder die nächste Klage irgendwo in der Schublade, um da wieder gegen vorzugehen. Schauen wir mal, wie lange das jetzt so bleibt. Aber unterm Strich gesagt, wir übergeben sowieso keine Umgebungen, die irgendwie unsicher konfiguriert sind. Das habe ich jetzt auch schon in diversen Folgen erwähnt. Es ist möglich, Microsoft 365 und Co. datenschutzkonform zu betreiben. Und das tun wir halt auch für unsere Kunden. Da sind viele Standards, die wir halt einfach da umsetzen, damit das halt einfach funktioniert. Also insofern, die Fallhöhe für die Unternehmen zusammengefasst ist technologisch eigentlich gar nicht da. Das Thema Leute mitnehmen, Mitarbeiterschulung, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und bevor man halt anfängt, müssen halt die Eckpunkte geklärt sein. Ich muss mit dem DSB sprechen, ich muss mit dem Datenschutzbeauftragten extern, intern mich abstimmen, ich muss vielleicht den Betriebsrat informieren und so weiter. Und wenn das alles geklärt ist, naja, dann kann ich im Grunde genommen loslegen. Aber wie gesagt, ganz wichtig, die Mitarbeiter müssen halt einfach mitgenommen werden.
Ja, ich würde jetzt mal vermuten, im Zuge der Pandemie, die einen ja quasi mehr oder weniger überrollt hat, waren jetzt vielleicht eher so Ad-hoc-Lösungen auch gesucht, damit manche Unternehmen, Institutionen, wie auch immer, überhaupt noch handlungsfähig sind. Das habe ich selber auch so miterlebt. Da guckt man halt einfach, dass dann wenigstens noch funktioniert. Aber sicherlich muss da im Nachgang dann einiges dann noch nachgezogen werden. Jetzt ist es wie mit allem. Alles hat zwei Seiten. Und so eine Entwicklung und neue Dinge sind ja manchmal Fluch und Segen zugleich. Wir sind ja nicht nur bei der Digitalisierung, es geht viel darum, Dinge zu vereinfachen. Wir gehen auch in den Bereich Prozessoptimierung einfach viele Schritte voran. Jetzt werden die Dinge natürlich zum Vorteil entwickelt, weil man einfach Dinge erleichtern, verbessern, weniger fehleranfällig machen möchte. Das ist ganz klar. Dennoch bringt vieles ja auch so manchmal einen Fadenbeigeschmack mit sich. Zum Beispiel, tolle Geschichte, kommen wir aber auch heute nicht ganz drum herum, sowas wie ChatGPT. Ja, oder auch andere KI-gesteuerte Programme sollen, glaube ich, ganz vielen, ist sicherlich vielleicht auch zum spielerischen Gedanken entstanden, das kann ich nicht nachvollziehen, aber sicherlich auch zur Vereinfachung von Prozessen oder Ähnlichem gedacht. Auch wenn ich jetzt an Recherche denke, ja, also als ich studiert habe, da bin ich wirklich noch in die Bibliothek gegangen und habe mir haptisch Bücher geholt und vielleicht mal kopiert oder gescannt. Mittlerweile kann ich sehr viel digital einfach abrufen. Jetzt ist so die Frage, der Vorteil, den sehen wir. Was sind auch so die Schattenseiten, die es mit sich bringt und wo muss man vielleicht auch drauf achten, weil es halt jetzt auch gerade ein großes Thema ist. Und ich glaube, dass da die Handhabung auch eine wichtige Rolle spielt in meinen Augen. Und ich erlebe jetzt schon auch Situationen, wo ich mir manchmal denke, kann man machen, aber vielleicht nicht ganz ohne auch mal was zu hinterfragen oder auch noch den eigenen Kopf zu benutzen. Wie ist da aus deiner Sicht, dass du bist ja noch IT-affiner als ich. Wie ist aus deiner Sicht denn da diese Schattenseite zu betrachten? Worauf sollte man achten bei auch vielen neuen Sachen, wenn man zum Beispiel jetzt mal von ChatGPT oder KI ausgeht?
Naja, also grundsätzlich ist es wie mit allem anderen auch, mit dem Thema, was wir gerade vorher auch schon angesprochen hatten, es muss halt eine Regelung da sein. Wenn ich heute anfange, personenbezogene Daten in irgendeiner KI zu verarbeiten, also ist es jetzt ist völlig egal, ob ich jetzt das jetzt aber in Richtung anderer Software genauso, also Teams und Co. auslagern zu SharePoint, ist immer das Gleiche. Was für Informationen darf ich dorthin übertragen? Ist es in Ordnung, dass ich meinen gesamten Kundenstamm bei ChatGPT hochlade? Die Antwort ist relativ simpel. Nein, ist es natürlich nicht. Wir brauchen also ähnlich wie bei allen anderen Themen auch hier natürlich erstmal eine Risiko- und eine Folgeabschätzung. Wir müssen uns vorher überlegen, wohin sprechen diese Systeme? Wo laufen diese Systeme? Kann ich in irgendeiner Form garantieren oder sicherstellen, dass die Informationen, die ich dort eingebe, tatsächlich auch in der Lösung bleiben und nicht irgendwo, ja, zu Deutsch gesagt, Füße bekommen und irgendwohin abwandern? Ist natürlich relativ schwierig, das abzuklären. Insofern, wenn ich es nicht abklären kann, muss ich sagen, okay, dann brauche ich eine Richtlinie. Und diese Richtlinie, die besagt halt einfach, wenn du dieses System benutzt, dann darfst du dort die folgenden Dinge eingeben und die anderen halt einfach nicht. Also das kann ich mit einem Stück Papier, Verhaltenskodex, Mitarbeiteranweisung im Handbuch, was auch immer, einfach relativ leicht lösen. Und im zweiten Schritt sollte man sich halt dann auch gleich darüber Gedanken machen, welche der verschiedenen KIs, die ja gerade wie Pilze einfach aus dem Boden sprießen, dürfen denn verwendet werden? Wo finde ich es in Ordnung, dass meine Mitarbeiter zum Beispiel auch darauf zugreifen? Ich würde aber nicht zu restriktiv einfach vorgehen, weil es gibt halt Leute wie mich zum Beispiel, die halt einfach gerne neue Sachen ausprobieren. Also ich benutze ChatGPT schon wirklich lang. Ich gucke mir auch die anderen KI-Lösungen an. Meine Bilder, die ich zum Beispiel in Präsentationen verwende, die kommen mittlerweile fast ausschließlich aus Midjourney. Warum lasse ich mir mit Midjourney Bilder generieren? Ich habe kein Copyright-Problem. Ich muss niemanden fragen, ob ich das Bild verwenden darf. Ich habe einfach hier dieses Copyright-Thema nicht. Und auf der anderen Seite, es sind halt auch wirklich sehr, sehr schöne Bilder, die da rauskommen und sehr eindrucksvolle. Und insofern ist es für mich halt einfach ein gutes Mittel, um meine Präsentation aufzuwerten. Es ist halt wichtig, es braucht eine Regelung oder ich sollte mir vorher halt Gedanken machen, was ist gut, was ist nicht gut und welche KIs sage ich nicht nur, die sind jetzt verboten, sondern ich sage vielleicht sogar, hey, liebe Mitarbeiter, wenn ihr was machen wollt, benutzt vielleicht lieber eher diese Anwendung als eine andere, weil die haben wir vorher getestet. Also es gibt bei uns für andere Systeme eine Dokumentation in unserem internen Wiki, die heißt, welches Tool für welchen Zweck. Die beschäftigt sich zwar hauptsächlich mit unseren Kernapplikationen, also unserem CRM-System und so weiter, unserem ERP-System. Und da stellt sich halt die Frage, ist es jetzt besser, ob ich eine E-Mail schicke oder lieber eine Chat-Nachricht in Teams oder schreibe ich lieber eine E-Mail aus unserem ERP-System? Und da könnte man im Prinzip aufsatteln, dass man sagt, okay, wenn du jetzt einen Text generieren lassen möchtest von deinem, für eine E-Mail, für einen Newsletter, gerade jetzt in deinem Bereich natürlich auch, möchtest du dann lieber den Text von Hand schreiben oder benutzt du vielleicht ChatGPT in der Version 3.5 oder 4 oder Turbo oder was auch immer. Jetzt gibt's ja Google Bard neuerdings, oder ist Google Bard das Bessere? Das kann halt ein sehr lebendiges Dokument sein. Das heißt, ich sage auf der einen Seite, ich erlaube die Nutzung von Dienst ABC. Ich empfehle für Anwendungsfall XYZ dann eben diese oder jene Lösung. Und daraus entsteht halt dann einfach wieder ein Modell, was ich halt im Unternehmen teilen kann. Was meiner Meinung nach schlechtere ist dabei, ist, wenn man sagt, es ist grundsätzlich alles böse und ich verbiete diese Dienste, weil, ganz ehrlich, die Leute werden es sowieso nutzen. Wer da Interesse dran hat, der nutzt halt dann eben diese ganzen Sachen nicht auf dem Firmen-PC, sondern nimmt dann halt sein Handy dafür oder macht es an seinem privaten PC zu Hause, weil da kann ich es ihm halt einfach schlichtweg nicht verbieten. Es führt auch zu Frustration beim Personal, weil wenn ich im Privaten schon Erfahrungen mit ChatGPT und Co. gesammelt habe oder auch gerade zum Texting mit DeepL zum Beispiel, DeepL Write benutze ich wirklich liebend gerne, weil die Texte halt einfach nochmal sich runder lesen nachher. Und ich darf das im Privaten natürlich nutzen, aber in der Firma ist es verboten. Ich komme nicht auf die Website von ChatGPT, ich komme nicht auf die Website von DeepL und auch bei Midjourney nicht. Dann kriege ich Frust. Ja, und dann renne ich halt gegen Wände. Ich sage, hey, IT-Abteilung, ich würde das aber gerne nutzen. Dann sagt die IT-Abteilung, nee, wir haben das verboten, hin und her. Also man muss das halt mit einem gewissen Fingerspitzengefühl einfach machen. Also ich bin kein Fan von grundsätzlich verbieten. Ich bin aber auch kein Fan von mach, was du willst. Also es gehört halt einfach ein Rahmen drumherum gestrickt. Und nur so kommen wir da tatsächlich, glaube ich, auch an einen Punkt, dass das halt am Ende auch einen Nutzen einfach für die Mitarbeiter hat, für die Firmen hat. Und wenn man mal jetzt den Nutzen sich einfach anguckt, ja, es ist halt einfach eine gute Möglichkeit, um seine eigene Effizienz zu steigern. Jeder, der sich damit beschäftigt hat, wird das bestätigen. Es ist tatsächlich sehr, sehr hilfreich. Ich habe häufig die Situation, dass ich irgendeinen riesigen Text bekomme, 4, 5, 6 Seiten PDF, und ich müsste das jetzt lesen, verstehen, für mich die Stichpunkte rausgreifen und daraus dann eine Zusammenfassung machen, zum Beispiel für ein Produkt. Ja, wir führen irgendeine neue Lösung ein, dann gibt's Flyer-Material vom Hersteller und jetzt möchte ich das irgendwie in Kurzform irgendwo, das Extrakt für die Website oder für einen Flyer oder sonst was haben. Ja, überhaupt kein Problem. Markier den ganzen Text, schmeiß den in ChatGPT und sag, fass mir diesen Text zusammen auf maximal 200 oder 300 Wörter. Und dann habe ich's. Und dann habe ich noch vielleicht kurz nochmal drüber gelesen, schick danach den Text nochmal durch DeepL durch, damit es dann auch sich rund liest und damit auch die Formulierungen halt einfach passen und entsprechend gut gewählt sind. Und dann bin ich eigentlich fertig. Also für eine Arbeit, die ich selber vorher hätte ich vielleicht 1 oder 2 Stunden dran gesessen, habe ich damit innerhalb von 5 Minuten gelöst und habe jetzt im Grunde genommen noch 1 Stunde 55 Zeit, den Text zu lesen, nochmal drüber nachzudenken, ist da alles drin, was ich haben wollte, kann es umformulieren, aber ich spare mir halt einfach unglaublich viel Zeit, weil diesen eigenen Denkaufwand kann ich halt einfach an der Stelle einfach auslagern. Und ähnlich ist es, wie gesagt, jetzt in meinem Fall auch mit Bildrecherche. Mit Midjourney sage ich ihm, was ich will, ich sage Midjourney, was ich gerne hätte. Spiel vielleicht mit den Prompts ein bisschen rum, lass mir noch 3, 4, 5 Variationen entsprechend ausgeben. Sorry, die Hupe ist bei uns, nicht bei euch, falls ihr gerade im Auto sitzt. Und dann nehme ich halt das Bild, was mir am besten passt, kann es danach vielleicht noch nachbearbeiten mit Canva, mit Photoshop, mit was auch immer ich halt gerade zur Verfügung habe, um das Ganze halt dann noch ein bisschen runter zu machen, da noch ein Logo drauf oder. Und dann bin ich im Grunde genommen damit halt schon fertig. Ja, und insofern sehe ich das eher als Erleichterung. Ich persönlich merke, dass ich in vielen Dingen schneller werde durch die Nutzung von den verschiedenen KIs und Large Language Models. Gerade generative KI ist schon wirklich eine gute Hilfe. Ja, und auf der anderen Seite, du hattest auch gefragt, wo siehst du das Risiko? Klar, wir wissen nicht, was sich daraus entwickelt. Also da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber nachdenken, ob das alles total safe ist, weil wir, glaube ich, können aus der Erfahrung sagen, es ist nicht safe. Es ist nicht so, dass die Menschheit wirklich weiß, was sie da tut. Es wird halt gerne mal, siehe Oppenheimer und Co., irgendwas gemacht, auch wenn alle anderen sagen, mach's besser nicht. Aber es wird halt einfach getan. Ja, und daraus entstehen dann natürlich Situationen, die unter Umständen halt einfach nicht gut sind für das, was wir hier entsprechend machen. Und da muss man halt gerade in der KI-Nutzung wirklich drauf aufpassen, dass wir uns da nicht an die Wand entwickeln. Aber da warnen die großen Tech-Mogule davor, da warnen viele Anbieter mittlerweile. Es ist Thema in den verschiedensten Unternehmen, Lenkungskreisen, Regierungen und so weiter. Aber da muss ich sagen, das müssen wir halt beobachten. Wir müssen skeptisch an das Thema rangehen. Ich sehe es nicht so, dass es dann irgendwann so James Cameron-mäßig bei Terminator ist, dass dann uns irgendwann Skynet einfach auslöschen will. Da hatten wir ja auch in dem Interview mit Joshua Tree schon 2-3 Mal drüber gesprochen, über das Thema KI und wie gefährlich ist es. Aber es ist, um es mit einem Beziehungsstatus auszudrücken, es ist kompliziert.
Ja, da gebe ich dir grundsätzlich recht. Man muss sich mit den Sachen vor allem beschäftigen. Also ich bin ja tendenziell eher der skeptischere Typ. Aber nichtsdestotrotz sage ich, man darf sich den Dingen nicht verschließen. Aber man muss sich halt auch wirklich damit beschäftigen. Man muss sich damit beschäftigen. Man muss für sich einen Weg finden, damit umzugehen. Tatsächlich muss ich gestehen, sehe ich durchaus auch noch diese Gefahr, dass das eigene Denken so ein bisschen eingestellt wird. Ja, also dass man einfach vieles in die Hand von KI legt. Darf man von älteren Generationen sprechen? Vielleicht noch einen reflektierteren Umgang zum Teil damit, weil es für sie sehr neu ist. Ich weiß manchmal nicht bei so Jüngeren, die da so richtig reinwachsen in diese ganze Technik, ob da nicht manchmal wirklich so dieses eigene Denken auch so ein bisschen hinten angestellt wird und dann viel Copy-Paste und Ähnliches gemacht wird. Das ist so eine Sache, den eigenen Verstand nicht ausschalten. Nicht alles nur aus der Hand geben, sondern wirklich auch immer ein bisschen mitdenken. Das wäre so meine Devise hinter dem Ganzen, aber aufgeschlossen bleiben und das nicht irgendwie als den großen neuen Feind betrachten, sondern wirklich als Tool vielleicht, ja. Ja, also jetzt haben wir ein bisschen drüber gesprochen, was war denn die letzten 20 Jahre, wo du schon im Bereich IT warst? Dann, jetzt stellt sich doch dann logischerweise die Frage, was wird sein? Wenn wir jetzt zum Beispiel mal, um jetzt mal zu runden in Zahlen, so Richtung 2030 denken. Was denkst du, wo wird das noch hingehen? Ich meine, du hast jetzt über 20 Jahre eine Entwicklung miterlebt. Ich denke, du bist sehr stark im Thema, auch gerade was ja natürlich Unternehmen betrifft. Dürfen wir nicht vergessen, ist ja einmal der private Gebrauch, aber für Unternehmen, wofür wir ja auch aktiv sind. Moderne Arbeitswelt, hybrides Arbeiten. Was sind so in den nächsten 7 Jahren ungefähr Dinge, wo du sagst, das kommt vielleicht noch auf uns zu, da sollten wir vielleicht ein Auge drauf haben, da könnte sich was tun, da sollte sich was tun. 2030, was fällt dir dazu ein?
Also ich denke, das Thema mit den KIs, das wird sich jetzt noch eine Zeit lang so entwickeln. Also da wird noch einiges passieren. Die Sachen werden ja mittlerweile wochenweise besser. Die Modelle werden immer besser. Microsoft hat jetzt ja angefangen, auch das Thema Copilot in die verschiedenen Produkte mit einzuarbeiten. In Outlook, in den Office-Applikationen, in GitHub ist es schon drin zum Beispiel. Und da werden wir vor allem eine Menge Assistenzen noch bekommen. Auch da natürlich muss man immer sich die Frage stellen als Unternehmen, will ich das? Will ich das tatsächlich nutzen? Kann ich das tatsächlich nutzen? Bin ich da vielleicht irgendwo datenschutztechnisch sonst irgendwo auf dem Glatteis? Aber da wird sich grundsätzlich, wenn man mal von Deutschland wegguckt, noch einiges entwickeln. Ich glaube auch, dass wir noch sehr viel Entwicklung erleben werden, jetzt gerade in dem Bereich, was den Hardwaremarkt angeht, weil natürlich jetzt aufgrund diverser globaler und geopolitischer Krisen, die wir halt einfach haben, immer mehr jetzt auch einfach eine Ablehnung in Richtung Asien und China entwickelt. Da denke ich mal, werden wir auch das eine oder andere sehen. Apple verlagert gerade zum Beispiel seine Produktion in Richtung Indien, weil man halt da einfach sagt, wir wollen nicht mehr mit China so viel Abhängigkeit einfach haben. Und ich denke mal, da wird noch eine Menge passieren. Und das hat jetzt die letzten Monate so ein bisschen abgeflacht, das Thema Metaverse. Ich glaube, das ist gerade, wenn wir uns in Richtung Hybrid unterhalten, dennoch ein Thema, was auch wieder auf den Tisch kommen wird. Apple hat jetzt mit der Vision Pro auf der letzten Keynote einen ziemlichen Meilenstein gesetzt, der zwar momentan ein sehr teurer Meilenstein ist, ich glaube 3.000 oder 3.500 Dollar wird das erste Modell kosten. Meta hat im Prinzip aber auch von seiner Seite schon gesagt, das ist eigentlich genau der richtige Preis, den man jetzt erstmal braucht. Das hat jetzt bisher noch nicht so gezündet, dieses ganze Augmented Reality, Mixed Reality, aber ich glaube, da wird noch wesentlich mehr passieren. Also ich glaube nicht, dass wir 2030 schon nur noch mit Datenbrillen irgendwie arbeiten, aber der Trend geht auf jeden Fall in die Richtung. Und da werden wir noch ganz, ganz viel erleben. Wenn man jetzt sich mal überlegt, man hat eine flächendeckende, vernünftige Internetanbindung mit 5G oder was halt immer danach dann kommt, vermutlich 6G. Man hat leichte, bedienbare, tragbare Gerätschaften in irgendeiner Form, sei es jetzt mit einer Datenbrille oder irgendeinem anderen Wearable. Und das Ganze ist dann noch dazu mit einer guten und vor allem hoffentlich gutartigen KI hintendran verbunden. Da werden sich ganz, ganz viele Dinge auftun. Das ist natürlich alles sehr weit hergeholt vielleicht noch. Und auch da sehe ich vielleicht 2030 noch nicht, dass das auch so weit ist, dass dann jeder nur noch mit so einer Brille rumläuft und die KI einen quasi komplett im Alltag unterstützt. Aber das wird der langfristige Weg meiner Meinung nach sein. Im Computing-Bereich und in dem, wie die Leute heute arbeiten, denke ich, wird es noch wesentlich mehr in die Richtung der verschiedenen Clouds gehen müssen, weil ja Verfügbarkeit von Hardware ist immer wieder ein Problem. Verfügbarkeit von Personal ist aber noch ein viel größeres Problem und ich glaube, wir kommen einfach nicht drum herum, dass die Unternehmen sich einfach da auch Assistenzdienste einkaufen. Wie jetzt zum Beispiel im Security-Bereich, dass ich halt sage, ich habe weder einen Admin noch einen, der irgendwie Security versteht. Also nutze ich doch das, was zum Beispiel in den verschiedenen SOCs, also Security Operations Center, der Anbieter einfach da ist. Gibt es von Microsoft, gibt es von Trend Micro, gibt es von allen Anbietern eigentlich mittlerweile. Dann hole ich mir da halt professionelle Hilfe. Es wird, glaube ich, auch immer mehr zum Outtasking einfach gehen müssen in Richtung zum Beispiel Client-Betreuung, Desktop-Betreuung, Applikationsverteilung, diese ganzen Jobs, die halt einfach in einem Unternehmen da sind, das sehen wir ja bei uns selber. Es geht immer mehr in diese Richtung, dass diese Sachen einfach ausgelagert werden, zum Beispiel zu uns oder zu anderen Systemhauspartnern und Anbietern, weil man halt selber einfach gar nicht die Möglichkeiten und die Kapazitäten hat, das selber zu machen. Es fehlt die Expertise, es fehlt das Personal, es fehlt auch das Geld, um qualifiziertes Personal einfach zu haben. Ja, und im Systemhausbereich, das erleben wir ja selber auch, es wird immer mehr ein Zusammenwachsen stattfinden müssen, weil so der kleine Wald- und Wiesenanbieter, der mit 5, 10, 20 Mitarbeitern irgendwo versucht, seinen Share abzudecken, das wird halt immer schwieriger. Und gerade da ist natürlich auch der Preiskampf eine relativ große Geschichte. Wenn ich heute zu einem anderen, etwas größeren Anbieter gehe, der halt einfach konsolidiert Leistungen anbieten kann, der vielleicht auch Automatismen hat, der durch Skripte einfach unterstützen kann, dann werde ich halt da als kleiner Anbieter einfach früher oder später untergehen, weil ich halt einfach nicht mehr mithalten kann bei dem, was der Markt eben da entsprechend ansonsten an Preispolitik vorgibt. Klar, es gibt immer Unternehmen, die halt so eine Nische gefunden haben, dass sie da im Prinzip relativ allein auf weiter Flur sind und denen sei es auch vergönnt und ich gratuliere jedem, der es geschafft hat, diese Nische zu finden für sich selber, aber so im größeren Stile, was das ganze Systemhaus-Business angeht, gibt es eigentlich nur den Weg nach vorne und das Wachstum nach oben, weil anders wird es halt auf lange Sicht einfach nicht mehr gehen. Und da, denke ich mal, werden sich dann halt auch die verschiedenen Unternehmen, die heute irgendwie IT beziehen, mit auseinandersetzen müssen, um halt da dann auch entsprechend die richtige Wahl für den Anbieter zu treffen, der einem dann da halt auch weiterhelfen kann. Und ansonsten, wie gesagt, was Cloudifizierung angeht, der Trend, der ist da, da wird es immer mehr hingehen. Ja, und ich glaube, wir erleben in einer unglaublich dynamischen Zeit, in einer unglaublich spannenden Zeit. Für manche ist die Zeit garantiert auch beängstigend, weil man halt nicht mehr mitkommt unter Umständen. Du hattest gerade die älteren Mitmenschen angesprochen. Tja, die sind, glaube ich, die am ehesten die Leidtragenden sind von dieser ganzen Technologieentwicklung, die wir halt erleben. Ging damals los bei der Umstellung von einer normalen Kontonummer und Bankleitzahl hin zu IBAN und BIC. Wenn jemand heute per Überweisungsträger seine Überweisungen macht, der hat dann jetzt auf einmal irgendwie einen 16-20, weiß ich nicht, wie lange so eine IBAN heute ist, muss er dann irgendwie abschreiben auf den Überweisungsträger und. Also ja, die älteren Mitmenschen, die werden definitiv das Nachsehen haben. Inklusiv weiß ich nicht, wie gut sich Inklusion mit dieser Technologie abbilden lässt. Da sehe ich eher Vorteile, gerade so Assistive IT sehen wir auch immer wieder mal in Fallbeispielen für sehbehinderte Menschen, für Leute, die vielleicht irgendwie Gehörprobleme haben und so weiter. Es gibt da halt eine Menge sehr, sehr guter Lösungen, die halt technologisch gestützt sind. Und da kann man halt auch entsprechend dann natürlich von profitieren. So, sorry für die kurze Unterbrechung. Wer ist bloß gerade ein LKW quasi durchs Café gefahren? Deswegen musste ich mal kurz absetzen. Also ihr werdet einen hörbaren Schnitt in dieser Folge haben an dieser Stelle. Und ja, also zusammenfassend, es ist eine spannende Zeit und ich muss sagen, die Kinder, die heute in diese Medien reinwachsen und für die das selbstverständlich ist, die finde ich einerseits beneidenswert, weil wir sind halt ganz anders aufgewachsen mit der Technologie. Auf der anderen Seite ist es aber auch dann unsere Aufgabe, einfach als Erwachsene und in meinem Fall auch als Elternteil dafür zu sorgen, dass halt ähnlich wie in der Firma nicht mit blindem Gehorsam und Hurra diese ganzen Sachen genutzt werden, sondern dass man halt einfach gerade auch die jungen Mitmenschen einfach abholt, da wo sie heute stehen und denen als Eltern, als Schule einfach die Möglichkeiten auf der einen Seite zeigt, auf der anderen Seite aber auch immer mit dem Risikobetrachtung einfach daran geht, weil da sehe ich tatsächlich noch neben den Firmen das viel größere Problem, das haben wir jetzt mit Social Media die letzten 10 Jahre erlebt, wer alles überall was gepostet und geteilt hat und wie sich die Leute geöffnet haben. Die Geheimdienste, die würden sich kaputt lachen über die Informationen, die heute jeder freiwillig von sich preisgibt. Da, finde ich, gehört eigentlich noch viel mehr Aufklärungsarbeit einfach rein, damit man eben nicht alles, was da ist und verfügbar ist, dann auch sofort adaptiert und benutzt. So, bestes Beispiel ist TikTok. Kriegt man jetzt langsam auch so die Kritik in den verschiedenen Ländern mit. Manche haben angefangen, das zu verbieten. Aber die Daten sind halt da jetzt schon drin. Und nur weil es da ist und es kostenlos ist, heißt es nicht, dass ich das einfach so benutzen sollte. Und der Spruch, wenn ein Produkt nichts kostet, bist du das Produkt, der trifft halt da auf jeden Fall auch zu, weil letzten Endes die Daten natürlich auch Geld und entsprechend, ja, was wert sind.
Also du findest es eher beneidenswert, dass Leute, manche jetzt in der Generation auch aufwachsen. Auch da, ich würde das als zweischneidiges Schwert tatsächlich betrachten. Und ich glaube, dass das halt auch, natürlich haben wir da also den Auftrag, da aufzuklären. Andererseits müssen ja quasi die Generationen, die aufklären müssen, auch erstmal irgendwie mitkommen, weil die Entwicklungen sehr schnell sind und nicht jeder ist mit jedem Thema gleich in Berührung. Und ich sehe das schon auch als, also auch für die jüngere Generation als große Herausforderung, dass alles diesen Dschungel und dieses Überangebot irgendwie für sich auch zu sehen, zu hinterfragen, wenn das alles eigentlich so natürlich ist und man damit aufwächst. Ich glaube, dass das auch eine Herausforderung für die ist. Also nicht für die, die aufklären müssen, sondern auch für die, die damit aufwachsen. Okay, also keine Terminator-Vorhersage für 2030. Insgesamt glaube ich auch, das sind jetzt noch 7 Jahre, da wird, glaube ich, noch viel passieren und die Richtung, denke ich, ist ein Stück weit, wie du sagst, vorgegeben. Und ich denke, man darf gespannt sein. Man muss einfach weiterhin aufgeschlossen bleiben, weiterhin hinterfragen, wäre meine Devise dahinter, und einfach versuchen, ein Stück weit dann nicht auch hinten wegzufallen oder da irgendwie den Anschluss zu verlieren. Systemhäuser wie uns und andere größere Firmen gibt es einfach dafür, damit Unternehmen, die damit jetzt, die das nur nutzen, wo das nicht das Kerngeschäft ist, dass die sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Wir haben die Expertise, wir haben die Leute, wir bleiben auf dem Laufenden. Ja, also der Podcast hat jetzt 2-jähriges. Aber die Pegasus GmbH gibt's jetzt seit 25 Jahren. Das darf man auch nicht vergessen. Wir feiern dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum. So lange begleiten wir Firmen, mittelständische Unternehmen und kleinere Unternehmen. Und das auch, wie man vielleicht an den 25 Jahren ablesen kann, durchaus erfolgreich. Wir werden weiterhin am Ball bleiben und auf die nächsten 25 mit der Pegasus, würde ich sagen. Gerne auch noch viele weitere Jahre mit dem Podcast. Da wäre auch noch die Frage an dich, Alex. Ich meine, jetzt betreust du den Podcast ja hauptamtlich sozusagen, also bist ja hauptsächlich dafür verantwortlich. Gibt's da noch irgendwie eine Prognose oder einen Wunsch, wo das hingehen soll? Oder wie schaut's da aus?
Also den Wunsch, mehr Hörerinnen und Hörer zu erreichen, ist natürlich immer da. Da arbeiten wir auch dran, unter anderem mit dir. Gerade im Bereich Auffindbarkeit dieser Inhalte durch SEO-Optimierung und Co. Grundsätzlich denke ich, wird der Podcast nochmal vielleicht eine kleine Ergänzung bekommen in Form von Mikroserien. Da werden wir mal gucken müssen. Ich habe zwar 1-2 Themen schon auf dem Schirm. Der Gedanke ist einfach, dass wir neben dem aktuellen Format, was wir haben, also Interviews, längere Folgen am Monatsende und die kürzeren Wissen-Episoden am Anfang jedes Monats, vielleicht da einfach auch noch eine Mini- oder Mikroserie entsprechend zu Themen platzieren. Müssen wir mal gucken, wie das Ganze dann thematisch da reinpasst. Ich muss sagen, ich habe halt ganz am Anfang komplett ohne Konzept einfach Podcast gemacht. Ich habe mir aus meinem Outlook rausgesucht, wen kenne ich denn und wen möchte ich denn mal was fragen, und habe dann einfach mal so losgelegt. Mittlerweile ist da auf der einen Seite ein Marketingplan entstanden, wann wir welches Thema im Jahr platzieren wollen, vielleicht auch in Anlehnung an Webinare, die wir parallel dazu haben. Auf der anderen Seite aber auch, und da, falls er die Folge hört, vielen Dank, Gordon, an dich als unser externer Berater, den wir uns dieses Jahr dazu geholt haben, Gordon Schönwelder. Wir haben mittlerweile ein Themenkonzept, wo wir sagen, wir versuchen in den Wissenfolgen nach Möglichkeit immer 2-3 Folgen nacheinander zum gleichen Thema zu haben. Einfach damit es ein in sich geschlossener Zyklus ist. Keine Ahnung, jetzt geht's vielleicht gerade um das Thema User Awareness. Dann erkläre ich erstmal, was gibt's denn überhaupt für Probleme? Wie kann man denn irgendwo oder wo muss man dann Awareness auch zeigen, also bei E-Mail, Social Media und Co. und kommen dann vielleicht zu einer Lösung. Und einfach damit das so ein miniserienartig in den Wissenfolgen drin ist, aber wir haben halt auch andere Themen, wie zum Beispiel das, was ich gerade gesagt habe, im Bereich Erwachsenenbildung, dass man da auch mal über Risiken im Bereich digitaler Medien auch aufklärt. Wobei da bin ich ehrlich gesagt fast eher der Meinung, das ist ein Thema, was man halt ganz gut durch Bilder unterstützen kann. Also möglicherweise gehen wir dann da eher auch in Richtung Video, dass das dann halt exklusiver YouTube-Content wird. Das wird sich zeigen, aber so alles in allem muss ich sagen, der Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben mit 2 Folgen pro Monat, das ist für mich der richtige. Klar, ich könnte meine Chartplatzierung wesentlich verbessern, wenn ich jede Woche rausgehe mit einer Folge, aber da muss ich einfach sagen, ich schaffe es zeitlich einfach nicht. Können sich die Leute, die noch nie Podcast oder irgendwas in der Form gemacht haben, nicht vorstellen, wie viel Zeit da drin steckt, bis eine Folge tatsächlich dann auch auf eurem Podcatcher eurer Wahl entsprechend aufgetaucht ist. Wie jetzt bei dem Interview heute, wir mussten uns einen Termin finden, wir mussten uns vorbereiten, wir haben das Ganze ein bisschen strukturieren müssen, dann sind wir hier zu unserem Interview zusammengekommen. Nach der Folge werden wir das Ganze noch zusammenschneiden, entsprechend bereinigen, vielleicht ein paar Sachen rausnehmen, die sich nicht so gut angehört haben. Der Ton muss verbessert werden, dann braucht man einen Titel, eine Folgenbeschreibung, dann muss das Ganze entsprechend hochgeladen werden. Wir stellen die ja auch immer auf YouTube. Also da geht schon Zeit bei drauf, für die wir halt im Prinzip in erster Linie als, wir sind eine Firma, wir wollen Geld verdienen, keine direkte Wertschöpfung tatsächlich haben. Und da muss ich sagen, 2 Folgen, eine kurze, eine lange im Monat, das ist machbar. Das ist wirklich gut machbar. Ich habe mittlerweile, oder wir haben uns mittlerweile da auch Unterstützung geholt, gerade was den Schnitt angeht. An der Stelle schöne Grüße an Yves, die das Ganze für uns dann auch entsprechend nachbereitet, damit die Nadine und ich dann wiederum andere Sachen machen können. Aber ansonsten, 4 Folgen im Monat würde ich zeitlich schon gar nicht hinkriegen. Wäre zwar besser für die Chartplatzierung, aber am Ende des Tages ist die Chartplatzierung auch einfach nur eine Zahl. Ja, ich sag mal so, wir bewegen uns in ganz vielen Fällen in den Top 100 der deutschen Tech-Podcast-Charts. Wir sind mindestens aber immer in den Top 200, kommt immer ein bisschen drauf an, wie viel Themen und welche Themen und Folgen wir einfach hatten. Und da muss man einfach sagen, bin ich tatsächlich komplett zufrieden, dass das so funktioniert. Und also ich würde da nichts dran ändern wollen, gerade im Moment. Vielleicht so als Interviewpartner, als Interviewgäste, da gäbe es schon noch so den einen oder anderen, mit dem ich mich gerne mal einfach austauschen würde. Aber da sind wir auch schon in Gesprächen. Ich will jetzt hier nichts spoilern, mit wem wir uns da schon unterhalten. Insofern lasst euch einfach überraschen, was da noch an Gästen bei uns entsprechend im Podcast auftaucht. Und was mich persönlich sehr freut, muss ich sagen, und auch da gerne mehr davon, wir haben jetzt immer mehr die Kooperation innerhalb dieser Podcast-Bubble, die sich einfach durch verschiedene Foren einfach ergibt, dass wir Betreiber anderer Podcasts bei uns im Interview haben, ich aber auch bei denen, wie jetzt dieses Jahr zum Beispiel bei Breach FM ins Interview rübergehe, um dann halt deren Hörerkreis einfach auch abzuholen und zu bedienen mit den Themen, bei denen ich halt eine Expertise habe, weil es halt vielleicht auf deren Seite einfach nicht so deren Thema ist, SMB, KMU, da kann ich dann wiederum einfach helfen. Und so ähnlich werden wir das jetzt auch mit 2, 3 anderen großen Tech-Podcasts machen demnächst. Und das ist natürlich auch eine schöne Sache, wenn man einfach Gäste haben kann in seinem eigenen Podcast oder selbst woanders mal zu Gast ist. Weil letzten Endes, wir machen hier keine Werbung für uns oder für Produkte, sondern es geht halt auch ganz häufig einfach um den Informationstransport. Und gerade in dem Security-Bereich kann man die Dinge einfach gar nicht zu oft sagen. Es ist halt wichtig, dass die Unternehmen und die Hörerinnen und Hörer einfach informiert sind, aware sind, wissen, was kann denn alles passieren und was kann ich vor allem dagegen tun. Und dafür sind wir, und da schließe ich jetzt auch mal neben Breach FM zum Beispiel auch den Podcast Cybersecurity ist Chefsache mit ein, da haben wir einfach in dieser Infosec-Podcaster-Bubble den Auftrag, die Hörerinnen und Hörer, die Unternehmen abzuholen und einfach auf den Stand zu bringen. Ja, und das ist halt neben den ganzen anderen Medien wie Newsletter und Websites und Webinare auch nur eine weitere Möglichkeit und ein Versuch von uns, dafür zu sorgen, dass die Unternehmen sicher sind und halt auch einfach sicher bleiben.
Was wir nicht vergessen dürfen, wir haben ein Konzept und wir bieten den Podcast natürlich hauptsächlich eigentlich dafür an, einfach, dass wir Sie auf dem Laufenden halten. Wir orientieren uns an Themen, die gerade marktrelevant sind, die gerade themenrelevant sind für Unternehmen, die gerade stattfinden in den Medien oder ähnlichem. Aber wir machen den Podcast ja für unsere Hörer. für die, die es interessiert, die informiert werden sollen. Also mache ich doch auch mal den Vorschlag. Wir sind ja kontaktierbar. Wenn jetzt auch Ideen oder Themen sind, wo man sagt, kann man dazu vielleicht auch mal was machen, das würde uns interessieren, was gibt es zu dem Thema zu sagen, dann schreibt uns einfach an, kontaktiert uns, sagt uns, was für Themen euch vielleicht noch beschäftigen würden, was für offene Fragen ihr habt. Vielleicht können wir davon auch mal was im Podcast positionieren, weil am Ende ist es ja wirklich so, dass wir das bereitstellen, das Informationen, die wir bereitstellen, damit sie einfach immer alle up to date sind. Das muss man ganz klar sagen. Und von daher wäre das vielleicht auch mal eine Lösung, dass ihr sagt, was uns interessiert und wir könnten das dann einfach aufgreifen.
Finde ich eine fantastische Idee. Habe ich zuletzt jetzt auch erst gelernt. Der Nico Werner von Cybersecurity's Chefsache macht das so. Der stellt ein paar Themen in seiner Bubble zur Verfügung und die Leute stimmen darüber ab, welches Thema denn jetzt als nächstes besprochen werden soll. Finde ich eine richtig tolle Möglichkeit. Wir haben ja schon seit längerem die Kontaktmöglichkeit im Podcast. Unten in den Shownotes, da ist einmal meine E-Mail-Adresse. Ihr könnt mir da direkt schreiben. Auf der anderen Seite ist aber da auch ein Link zu unserem Terminvereinbarungstool, zu Bookings. Da könnt ihr euch bei mir auch direkt für 30 Minuten kostenlos einen Gesprächstermin sichern und mit eurem Thema einfach kommen. Und wir können zum Beispiel das einfach auch dafür nutzen, dass ihr uns da einfach einen Vorschlag gebt. Ihr könnt jetzt, wenn ihr die Folge über einen Hinweis zum Beispiel über LinkedIn gesehen habt, auch direkt unter den Post auf LinkedIn oder Facebook oder Xing oder wo auch immer ihr das jetzt gesehen habt, einfach posten. Und dann machen wir natürlich dazu auch gerne mal eine Folge.
Genau, oder schreibt uns einfach an. Das ist auch eine Möglichkeit, wenn man es jetzt nicht posten möchte, schreibt uns an. Wir freuen uns auch über Anregungen und das könnte auch mal noch eine spannende Sache sein, wenn wir da direkt irgendwie auf eure Hörerbedürfnisse eingehen. Was soll ich sagen? Also bleibt einfach mit uns up to date. Folgt uns auf den Kanälen, die wir anbieten. Das sind Facebook, LinkedIn, Mastodon, Xing, YouTube, unser Podcast auf Podigy. Folgt uns einfach. Auf unserer Webseite www.pegasus-gmbh.de findet ihr auch immer die aktuellsten Informationen. Da erfahrt ihr alles Neueste. Da sind wir zu finden. Da sind wir kontaktierbar. Und ja, ich würde sagen, Happy Birthday to us. Happy Birthday zu Bluescreen. Und in diesem Sinne würde ich mich für heute verabschieden und würde sagen, es war ein recht interessanter Austausch. Und sag danke an Alex und lass mir noch den Rest von der Limo schmecken.
Danke, Nadine. Ja, auch von mir. Happy Birthday to us. Auf jeden Fall 2 Jahre Bluescreen. Coole Geschichte. Ja, ich habe auch eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Wir sind mit der Folge für heute durch. Mit der nächsten regulären Folge geht's dann im ganz normalen Turnus weiter. Die Folge hier kommt ja azyklisch zum normalen Release-Zeitraum. Ja, bleibt gesund, genießt noch den Sommer ein bisschen weiter. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Kann man einschalten sagen? Wenn ihr uns das nächste Mal wieder hört. Ist ja nichts, was man einschalten kann. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dahin. Bye. Ciao.